DW Menschen und Märkte.
Blackbox Nordkorea. Wie funktioniert die Wirtschaft hinter Kim Jong-uns eisernem Vorhang? Außerdem verärgerte Bayer-Aktionäre und selbstbewusste Chinesen auf dem Seidenstraßengipfel in Peking. Das sind die Themen im Wirtschaftspodcast der DW. Ich bin Nicolas Martin. Herzlich willkommen. Es war die größte Übernahme eines deutschen Unternehmens im Ausland. Rund 60 Milliarden Euro hat Bayer in die Hand genommen, um den umstrittenen Saatguthersteller Monsanto zu kaufen. Doch die Übernahme hat einen bitteren Beigeschmack für den Leverkusener Konzern. Denn der Aktienkurs von Bayer hat sich seitdem halbiert. Außerdem häufen sich die Klagen gegen Monsantos Unkrautvernichter Roundup. Die Aktionäre sind sauer und ließen ihrem Frust heute auf der Hauptversammlung freien Lauf. Christian Avital.
Der Empfang für den Bayer-Vorstand um Werner Baumann ist nicht gerade euphorisch. Die Aktionäre sind sauer, denn der Leverkusener Konzern hat seit der umstrittenen Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto im vergangenen Jahr fast 40% an Wert verloren.
Da blicken wir ja als Laie sowieso nicht durch, was da gespielt wird, ne?
Jetzt kann man nichts mehr machen. Die sind so plötzlich runtergegangen, ne? Jetzt kann man nur abwarten, ne? Was kommt, nicht?
Das sind jetzt 70.000 Miese.
Mit knapp 60 Milliarden Euro ist Bayer jetzt in etwa so viel wert, wie die gesamte Übernahme von Monsanto gekostet hat. Und so versucht Konzernchef Baumann zu Beginn seiner Rede, die Anleger zu beruhigen. Der Erwerb von Monsanto sei der richtige Schritt für Bayer.
Davon sind wir nach wie vor fest überzeugt. Und das gilt auch vor dem Hintergrund der Diskussion um Glyphosat. Auch viele Aktionäre, mit denen ich spreche, sind vom Potenzial unseres neuen Geschäftes bei Crop Science sehr überzeugt.
Inzwischen haben mehr als 13.000 Amerikaner Klage gegen die Bayer-Tochter Monsanto eingereicht. Grund ist das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat, das manche Wissenschaftler als krebserregend einstufen. Zwei erkrankten Amerikanern haben Gerichte bereits Schadenersatz von bis zu 80 Millionen Dollar zugesprochen. Aktionärsvertreter wie Nicolas Huber von DWS bezweifeln, dass Bayer die Risiken der Übernahme richtig eingeschätzt hat.
Monsanto selbst ist ja kein unbeschriebenes Blatt und hatte schon vor Beginn seiner Historie an viele Reputationsrisiken und ESG-Kontroversen aufzuweisen. Nun hängt also die weitere Kursentwicklung auf unabsehbare Zeit von den Nachrichten aus den Gerichtssälen ab.
Bayer-Vorstand Baumann betont, man werde gegen die millionenschweren Urteile in Berufung gehen. Es lägen Rechtsgutachten vor, wonach glyphosatbasierte Herbizide nicht krebserregend seien.
Wir waren damals, genauso wie heute, davon überzeugt, dass Glyphosat bei sachgerechter Anwendung ein sicheres Produkt ist. Diese Sicht stützt sich auf die Wissenschaft und die praktische Erfahrung der Landwirtschaft seit mehr als 40 Jahren.
Eine zweite große Baustelle für Bayer ist der geplante Konzernumbau. Allein in Deutschland wollen die Leverkusener 4.500 Stellen streichen. Werner Baumann.
Wir sind uns der Tragweite dieser Entscheidung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewusst und setzen die Maßnahmen deshalb fair, verantwortungsvoll und in enger Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretern um. In Deutschland hat das dazu geführt, dass wir betriebsbedingte Kündigungen im Personalverbund bis Ende 2025 grundsätzlich ausschließen konnten.
Dank der Umsätze mit Monsanto-Produkten konnte Bayer im vergangenen Jahr einen Gewinn von 4,2 Milliarden Euro verbuchen. Durch hohe Sonderaufwendungen infolge der Übernahme und wegen Restrukturierungsmaßnahmen sank der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr aber um ein Drittel auf 1,24 Milliarden Euro. Einige Anleger haben bereits angekündigt, den Vorstand auf der Hauptversammlung nicht zu entlasten und ihre Gefolgschaft zu verweigern.
Christian Avital berichtete. 37 Staats- und Regierungschefs, Vertreter von mehr als 100 Staaten. Das sind Zahlen wie bei einem Treffen der Vereinten Nationen. Doch dieses Treffen findet nicht in New York statt, sondern in Peking. Dort hat China zum zweiten Seidenstraßengipfel geladen. Das Infrastrukturprojekt soll China und den Rest der Welt verbinden und den Handel fördern. Gerade wegen dieses globalen Anspruchs wird es von vielen auch als chinesisches Hegemonialprojekt kritisiert. Staatschef Xi Jinping versuchte bei der heutigen Eröffnung des Gipfels den Kritikern entgegenzukommen. Axel Dorloff.
Die erste Reihe war prominent besetzt. Russlands Präsident Wladimir Putin, Ungarns Staatschef Viktor Orban, der philippinische Präsident Rodrigo Duterte. Zum Auftakt des Seidenstraßengipfels in Peking hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping das chinesische Infrastrukturprojekt Neue Seidenstraße gegen internationale Kritik verteidigt. Gleichzeitig aber Veränderungen angekündigt. Wir werden an unserem offenen Konzept festhalten. Wir sind kein exklusiver Club. Wir setzen auf grüne Infrastruktur und wollen grüne Investitionen vorantreiben. Wir wollen das gemeinsame Zuhause, in dem wir leben, schützen. Alles soll auf transparente Weise geschehen und es wird null Toleranz für Korruption geben. Bei der neuen Seidenstraße geht es um ein Handelsnetzwerk zwischen Asien, Afrika und Europa. China finanziert in anderen Ländern massiv in neue Häfen, Straßen, Zugstrecken und andere Infrastrukturprojekte. Aber die Initiative ist umstritten. Kritiker monieren, dass verbindliche Regeln, faire Ausschreibungen und Transparenz auf der Strecke bleiben. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping kündigte an, die Seidenstraßenprojekte qualitativ zu verbessern. Wir werden uns an die allgemein verbindlichen Regeln und Standards halten und auch die beteiligten Unternehmen ermutigen, die generellen internationalen Standards zu befolgen. Bei der Projektentwicklung, der Projektausführung und auch bei den Ausschreibungsverfahren. Bislang profitieren nämlich vor allem chinesische Unternehmen. Bis zu 90% aller Seidenstraßenprojekte gehen an Firmen aus China. Kritiker warnen gerade ärmere Länder vor einer Schuldenfalle und vor politischen Abhängigkeiten von China. Deutschland wird auf dem Gipfel von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vertreten. Der sitzt zwar in Peking nur in der zweiten Reihe, weil er nicht zu den Staats- und Regierungschefs gehört, hat aber trotzdem Botschaften an die chinesischen Gastgeber.
Deutschland und die großen EU-Staaten, Frankreich, Spanien, Großbritannien, haben eine gleichlautende, geschlossene Botschaft auf dieser Konferenz vertreten. Wir wollen einen freien, offenen Welthandel. Wir wollen einen Austausch auf der Basis von Gleichberechtigung, von gleichen Bedingungen für Unternehmen und Bürger in den beteiligten Staaten. Ein Bekenntnis zu Nachhaltigkeit, zu Klimaschutz, zu sozialer Sicherheit und zu Menschenrechtsstandards weltweit.
Eins wird in Peking deutlich. Die neue Seidenstraße ist mehr als Zugstrecken bauen und neue Häfen finanzieren. Vertreter von über 100 Ländern nehmen an der Konferenz teil. Allein 37 Staats- und Regierungschefs, die begeistert in der ersten Reihe sitzen. Die Initiative Neue Seidenstraße zielt auch darauf ab, die globale Ordnung stärker auf China zuzuschneiden.
Axel Dorloff. Und wir blicken auf das Nachbarland Chinas, Nordkorea, ein Land, von dem wir eigentlich nichts wissen. Reisen sind nur in Begleitung gestattet, Berichterstattung eigentlich gar nicht. Gestern traf sich Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Schon zuvor hatte sich Kim Jong-un auch mit Donald Trump getroffen. Wegen dieser neuen Offenheit wollen wir nun einen Blick in die Blackbox Nordkorea werfen. Am Telefon ist dafür Bernhard Seliger. Er ist Ökonom, lebt seit 20 Jahren in Südkorea und leitet dort die CSU-nahe Hans-Seidel-Stiftung. Herr Seliger, Kim Jong-un verlässt gerade erstaunlich häufig sein Land. Ist diese neue Offenheit auch in der Wirtschaft des Landes sichtbar?
Einerseits muss man sagen, dass schon seit längerer Zeit, seit ungefähr 15 Jahren, es eine Bewegung in Richtung marktlicher Ansätze in Nordkorea gibt. Eine sehr vorsichtige Bewegung, aber man kann sagen, die Rolle der Märkte, die früher illegal waren, dann geduldet waren, hat sich stark gefestigt im Land. Und auch die Rolle marktlicher Mechanismen etwa im Verhältnis der Firmen untereinander hat sich auch gestärkt. Andererseits haben natürlich die Sanktionen dazu geführt, dass vor allem in den letzten beiden Jahren der Außenhandel Nordkoreas ganz stark geschrumpft ist. Vor allem die Exporte, teilweise auch die Importe, obwohl Nordkorea versucht hat, die auf einem solchen Niveau zu halten, dass es zu Hause keinen Ärger mit der immer stärker werdenden Mittelklasse gibt. Und insofern kann man sagen, dass die Sanktionen dafür geführt haben, dass natürlich eher sich Nordkorea weiter abgeschottet hat.
Ich kenne Bilder aus Pyongyang, da sieht man schöne Straßen, auch relativ große Gebäude, also Hochhäuser. Wie sieht denn die Infrastruktur im Rest des Landes aus?
Es gibt eine sehr große und immer größer werdende Kluft von Pyongyang und einigen Städten, dazu gehören vor allem Wonsan und die Städte an der chinesischen Grenze wie Xinuizhou und dem Rest des Landes. Der Rest des Landes befindet sich weiterhin in sehr starker Armut. Die Menschen leben im Wesentlichen von einer Subsistenzwirtschaft, das heißt von dem, was sie selber erwirtschaften. Es gibt sehr, sehr wenige Berührungspunkte mit dem Handel des Landes. Ein Beispiel ist Kleidung. Die Kleidung kommt meistens auch bei denen, die auf dem Land wohnen, inzwischen aus China. Aber ansonsten leben die Leute auf dem Land wirklich ein sehr, sehr einfaches Leben, was kaum mit Handel und auch kaum mit Geld zu tun hat. Es ist im Grunde noch keine Geldwirtschaft dort. In den Städten ist das ganz anders. In den Städten kann man auch für Geld, vor allem für ausländische Währung, alle Arten von Waren kaufen. Und das gilt auch immer noch trotz der Sanktionen.
Wenn wir nochmal auf ganz Nordkorea schauen, was ist die wichtigste Branche oder die wichtigste Industrie, die das Land am Leben hält?
Ja, die Landwirtschaft spielt natürlich eine sehr, sehr große, eine überproportionale Rolle. Wenn man sich überlegt, dass Nordkorea eigentlich traditionell keine agrarische Gesellschaft ist, sondern dass es immer relativ stark industrialisiert war. Es gibt den Bergbau, der sehr wichtig ist. Es gibt zum Beispiel große Eisenerzminen, Kohleminen und so weiter. Dieser Sektor war lange Zeit fast zum Stillstand gekommen, als seit den 90er Jahren die Gruben vollgelaufen sind. Inzwischen haben vor allem auch chinesische Hilfen dazu geführt, dass dieser Sektor wieder funktioniert. Allerdings im Moment mit einem totalen Ausfuhrverbot belegt ist. Dasselbe gilt für die Fischereiwirtschaft. Nordkorea hat sehr reiche Fischereiressourcen und Meeresfrüchte, die auch stark immer nachgefragt waren, früher in Japan und auch Südkorea und dann in China. Aber auch dieser Bereich ist inzwischen von Exportverboten belegt. Und so gilt es für die meisten anderen Industrien auch.
Es heißt immer wieder, dass Nordkorea Unmengen an Rohstoffen besitzt. Sehen Sie da schon, dass Unternehmen, auch ausländische, so ein bisschen mit den Hufen scharren und auf die baldige Öffnung des Landes hoffen?
Sicherlich gibt es immer wieder Berichte darüber und es gab die eine oder andere Beratungsfirma aus dem Ausland, die auch mal versucht hat zu berechnen, wie reich Nordkorea mit diesen Ressourcen ist. Natürlich muss man immer sagen, zunächst einmal müssen die Ressourcen wirklich auch wirtschaftlich abbaubar sein. Dann müssen sie einem gehören. Das heißt, Nordkorea müsste sie dann ja an jemanden verkaufen oder die Lizenz für den Abbau erteilen. Und dann muss natürlich auch die rechtliche Voraussetzung dafür gegeben sein, dass man die benutzen kann. Das heißt, die Sanktionen müssten dann weg sein. Das sind also sehr, sehr viele Wenns und Abers. Trotzdem muss man sagen, dass für die Zukunft natürlich diese Ressourcen, die zum Beispiel auch in geringem Maße Gold, aber auch seltene Erden umfassen, natürlich sehr interessant sind und auch in Südkorea immer wieder in den möglichen Gewinn, den eine Wiedervereinigung beider Länder bringen könnte, mit einberechnet werden.
Jetzt gucken wir so ein bisschen in die Glaskugel, muss man tatsächlich sagen. Es sind ja sehr viele Faktoren, die eigentlich dagegen sprechen. Was glauben Sie denn, wie schnell wird sich Nordkorea öffnen, auch wirtschaftlich?
Ja, das hängt sehr davon ab, natürlich, wie die politische Lage des Landes ist. Man muss sagen, dass das Wirtschaftssystem Nordkoreas schon längst nicht mehr ideologisch auf dem Modell des Sozialismus oder der Zentralverwaltungswirtschaft basiert, auf dem es mal ursprünglich aufgebaut wurde. Den Nordkoreanern ist es so ähnlich wie den Chinesen in den 80er Jahren ziemlich egal, wie die Wirtschaft wächst. Hauptsache, sie wächst. Aber politisch gesehen gibt es natürlich den Faktor, dass erstens die Nuklearisierung des Landes dazu geführt hat, dass Nordkorea mit kaum einem Land mehr handeln kann und in den meisten Produkten dieser Handel eben illegal ist. Und zweitens gibt es den zweiten politischen Faktor, dass Nordkorea die politische Kontrolle über das Land behalten will. Und je mehr die Wirtschaft sich öffnet, desto mehr gibt es natürlich auch eine Gefahr, dass der Führung und dem Führer Kim Jong-un die politische Kontrolle entgleitet. Und das heißt, wir müssen zunächst warten, wie sich Nordkorea möglicherweise denuklearisieren kann. Da sind die Verhandlungen im Gange und es ist ganz klar, dass die Sanktionen dort eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Denn es kann durchaus sein, dass der Druck auf Nordkorea, etwas zu tun, durch die fehlenden Geldmittel des Staates so groß wird, dass es tatsächlich vielleicht in einem halben Jahr, vielleicht in einem Jahr handeln wird. Und dann käme als zweite Herausforderung auf Nordkorea hinzu, dass sie ihr Wirtschaftssystem, wenn es keine Sanktionen mehr gibt, dann eben auch so umgestalten muss, dass es ein Wachstum ermöglicht.
Nordkorea-Experte Bernhard Seliger war das. Vielen Dank für diese Einblicke in ein doch so unbekanntes Land. Damit endet der Wirtschaftspodcast von heute. Die Technik hatte Jörg Murawitz. Ich bin Nicolas Martin. In der kommenden Woche sind wir wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW.